Ja, erstmal guten Morgen euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut bei dem Wetter. Ja, ich lese Bibelstelle 1 Könige 19, Vers 19 und 1, ja. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häuptern lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachteten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg von dem Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, erhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen.
Ja, vielen Dank, Angelika, für den Text, den wir uns heute Morgen anschauen. Und das war eine sehr schöne Einleitung, denn auch heute Morgen geht es um einen Mann, der im Auftrag Gottes unterwegs war. Und ich habe es eben dem Bernd gesagt, ich möchte gerne auch an das anknüpfen, was wir die letzten Sonntage gehört haben. Ihr erinnert euch an die Jünger, die dort eingeschlossen waren, die sich versteckt hatten, die sich fürchteten vor den Menschen ringsumher, denn ihr Herr war gestorben und der Herr erschien ihnen. Ihr erinnert euch an die Frauen, oder an die das leere Grab gesehen haben, und auch dort begegneten sie dem Herrn. Das Thema soll also sein, Gott zu begegnen. Diese Geschichte aus 1. Könige 19, die Angelika vorgelesen hat, die ist ja die Folge von Dingen, die vorher passiert sind. Ihr erinnert euch letzte Woche an den Holger, der auch so von mehrteiligen Fernsehserien sprach. Und auch hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was vorher geschah. Elia hatte sich mit dem König Ahab angelegt. Allerdings nicht, weil sie irgendwelche persönlichen Differenzen hatten, sondern er hatte einen Auftrag von Gott. Ahab und viele der Israeliten hatten nicht mehr zu Gott gebetet, sondern sie hatten sich anderen Göttern zugewandt, Fruchtbarkeitsgöttern und viele mehr. Sie wollten mit dem wirklichen, mit dem lebendigen Gott nichts mehr zu tun haben. Und daraufhin hatte Elia ein Urteil verkündet, das Gott selber ausgesprochen hatte, nämlich, dass es in Israel nicht mehr regnen solle. Und damit hat er den König Ahab sehr zornig gemacht und er war verschwunden, er hatte sich versteckt. Die Dürre war ausgebrochen in Israel und Elia kehrte zurück. Er kam aber nicht einfach zurück und sagte, Gott, lass es wieder regnen, sondern es fand dort eine, ich denke, sehr bemerkenswerte Sache statt. Auf der einen Seite 450 Propheten des Fruchtbarkeitsgottes Baal und auf der anderen Seite Elia. Und beide hatten die gleiche Aufgabe. Sie sollten ihren Gott dazu bringen, es regnen zu lassen. Es gab ein Opfer, ein Stier, und ich sage jetzt mal, derjenige sollte diesen Wettstreit, wenn man es so nennen will, gewinnen, der zeigt, dass sein Gott dieses Opfer annimmt und dieses Opfertier durch Feuer verbrennt. Wir, denke ich, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Die Baalspropheten, die mühten sich den ganzen Tag ab. Sie hüpften und sie tanzten, sie ritzten sich, sie gerieten in Ekstase, aber nichts passierte. Gottes Macht hinderte andere Mächte daran zu wirken. Elia wartete geduldig dieses Schauspiel ab. Und als denen nichts mehr einfiel, war er an der Reihe. Und er, ich sag jetzt mal, trieb das Ganze sogar noch auf die Spitze. Er ließ noch Wasser über diesen Stier kippen und die Steine und über das Holz. Und dann sprach er ein ganz einfaches Gebet. Wir finden das in 1. Könige 18, die Verse 36 und 37. Er betete, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Und Gott verbrannte dieses Opfer mit allem Wasser und alles, was dabei war. Und er ließ es wieder regnen. Und diese Geschichte ging dann weiter, etwas, wie soll ich mal sagen, blutrünstig. Ich denke, diejenigen, die die Geschichte kennen, die wissen das. Diese 450 Baalspriester wurden getötet. Man mag vielleicht meinen, diese Tötung dieser Priester, das ist ja eigentlich ziemlich grausam. Ein Massaker. Wie kann man so etwas Grausames mit einem liebenden Gott erklären? Dass einfach diese 450 Menschen abgeschlachtet werden. Das passt ja eigentlich gar nicht zu einem liebenden und gerechten Gott. Aber ich denke, trotzdem entspricht genau diese Handlung Gottes Gerechtigkeit und Liebe. Wenn man sich diese Propheten einmal genau anschaut, dann waren das Menschen, die sich ganz bewusst von Gott abgewandt haben. Sie hatten beschlossen, Gott zu verachten und ohne ihn zu leben. Sogar noch viel mehr. Sie hatten große Teile des Volkes Israel dazu gebracht, sich von Gott abzuwenden. Und die Bibel, die hat dazu eine ganz klare Antwort. Diese Menschen, die haben gegen Gott gesündigt. Und die Bibel beschreibt uns das in Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, diese 450 Baalspriester, die trifft eigentlich nur die gerechte Strafe Gottes für das, was sie getan haben. Das hört sich brutal an, aber ich denke, es ist in den Augen Gottes gerecht. Okay, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, aber wo ist dort Liebe zu finden? Ich denke, mit dieser Handlung erinnert Gott die anderen Israeliten daran, dass er existiert, dass er Wirklichkeit ist. Und vor allen Dingen, dass er sich nicht verhöhnen und verspotten lässt, sondern dass man ihn ernst nehmen muss. Und er führt ihnen vor Augen, dass eigentlich ihnen auch diese Strafe gebührt, wenn sie nicht zu ihm zurückkehren. Aus Liebe zu seinem Volk hat er diesen Opferdienst eingerichtet, mit dem sie Vergebung erhalten können. Und weil er sie lieb hat, weil er sein Volk lieb hat, lässt er diese Strafe, die ihnen eigentlich zustand, ja nicht an ihnen aus oder bestraft sie nicht. Er lässt sie vielmehr erkennen, wie ernst er Sünde nimmt. Und wo kein Opfer ist, da muss man Gottes Gericht erdulden. Ich denke, das erinnert uns auch an die letzten Wochen, an Ostern. Es ist schön, dass wir ein Opfer haben, das für uns dieses Gericht ertragen hat. Unseren Herrn Jesus, der am Kreuz für uns dieses Opfer, ja, für dieses Opfer gebracht hat. Aber wieder zurück zum eigentlichen Predigttext. Dieses durchweichte Holz, dieses frische Fleisch des Stieres, das hat Gott ohne menschliches Dazutun entzündet. Er hat das Opfer akzeptiert, dieses Gebet des Elia. Und der lang ersehnte Regen kommt. Wir finden hier in Elia einen Menschen, der ganz besondere Erlebnisse mit Gott gehabt hat. Er hat im Auftrag Gottes gehandelt und Gott hat diesen Auftrag bestätigt, dass er in seinem Sinne handelt. Er hat Wunder Gottes hautnah erlebt. Und das erinnert mich an das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Die Jünger, die Frauen am Grab, auch all diese Menschen haben den Herrn Jesus hautnah erlebt. Sie hatten ein wunderbares Gotteserlebnis. Was passiert nun bei Elia? Er musste verschwinden. Die Frau des Ahab, die Isabel, die eine große Anhängerin dieses Baalskultes war, die war stinkesauer. Und sie will ihm an den Kragen. Elia rennt weg. Er rennt weg, um sein Leben zu retten. Und es ist doch eigenartig. Eben noch dieses wunderbare Erlebnis und jetzt rennt er weg, um sein Leben zu retten und sogar noch mehr. Er wünscht sich zu sterben. In Vers 4 hatte Angelika vorgelesen, er ging aber hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und er wünschte sich zu sterben. Wenn wir versuchen, uns mal in diesen Elia hineinzuversetzen, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen, was ihn bewegt hat. Er hatte ein ganz wunderbares Gotteserlebnis. Er hat Gott gespürt. Er hat sein Handeln gesehen. Er hat Gewissheit gehabt, dass Gott da ist, dass er mit ihm ist, dass er bei ihm ist. Er war vollkommen in Gottes Gegenwart. Und auf einmal das komplette Gegenteil. Er befindet sich in der Wüste, in der Einsamkeit, ohne diese extrem spürbare Gegenwart Gottes, ohne Gottes unmittelbares Handeln zu erleben. Und er fällt in ein Loch. Finden wir uns da wieder, vielleicht in der einen oder anderen Situation aus unserem Leben? Wenn wir uns dort hineinversetzen, dann merken wir, er hat auf der einen Seite ein Stück Himmel erlebt. Und damit meine ich die unmittelbare Gegenwart Gottes. Er hat gestaunt über Gottes Größe, über das, was er erlebt hat. Und dann ist alles wieder vorbei. Ich denke, all diejenigen, die schon mal Gottes Nähe so deutlich gespürt haben, die können sich da sehr gut hineinversetzen. Für die anderen ist es vielleicht ein Vergleich. Wenn wir um uns herum schauen, vielleicht kann man es vergleichen wie mit diesem Manager von Bayern München, Uli Hoeneß. Auf der einen Seite ein Leben in Luxus in einer wunderbaren Villa und jetzt sitzt er im Knast in einer kleinen Zelle. So ein Extrem. Und ich denke, das, was Elia hier erlebt hat, ist noch um ein Vielfaches extremer. Und das ging auch anderen Menschen in der Bibel so. Wenn wir in das Lukas-Evangelium schauen und uns die Jünger anschauen, die mit dem Herrn Jesus auf diesem Berg waren, ein wunderbares Erlebnis, wo sie Gottes Macht und Gottes Größe gesehen haben. Und sie wollten dort bleiben, sie wollten Hütten bauen. So überwältigt waren sie von diesem Erlebnis. Und doch mussten sie wieder zurück, herunter von diesem Berg, zurück in die Realität. Und Elia ist in der Wüste. Und die Wüste, die kann man vielfältig verstehen. Auf der einen Seite war es sicherlich die Landschaft, karg und leer. Auf der anderen Seite, er spürte keine Gegenwart Gottes mehr. Aber vielleicht war es auch die Wüste seines eigenen Verhaltens. Eben noch hatte er sich voll auf Gott verlassen. Wir müssen uns das vorstellen. 450 Baalspriester und er alleine. Und Gewaltiges ist passiert. Und unmittelbar danach rennt er weg vor einer Frau, vor der Frau Ahabs, anstatt auf Gott zu vertrauen. Wüste, Wüste in seinem Herzen, in seinen Gedanken. In Gottes Gegenwart ist es wunderbar. Da kann man über sich hinauswachsen, weil man weiß, Gott ist an meiner Seite. Gott wird handeln. Und ich denke, je mehr man die Gegenwart Gottes spürt, umso leichter wird es, auf ihn zu vertrauen. Wenn wir uns ein Beispiel anschauen, wie das zum Beispiel beim Klettern ist. Ich weiß nicht, der Bernd kennt sich da sicher besser aus als, ich will nicht sagen Extremsportler, aber jeder, der schon mal geklettert hat, der weiß, wie das ist, wenn man an einem Seil hängt und wenn das Seil locker ist und man es gar nicht spürt, ich denke, dann ist einem irgendwie anders zumute. Wenn man aber merkt, das Seil ist angezogen, man weiß, da ist die Absicherung, da ist Hilfe, dann ist man viel entspannter. Und dann gelingt es einem vielleicht auch, den Berg zu überwinden. Wenn das Seil angezogen ist, dann hat man Vertrauen. Vertrauen in das Sichernde, weil man es spürt. Und ich denke, so ist das auch mit der Gegenwart Gottes. Wenn wir ihn spüren, dann können wir ihm vertrauen. Ich denke, Elia hatte einen Wunsch. Er wollte nichts mehr, als wieder zurück in diese Gegenwart Gottes, ihn zu erleben, ihn zu spüren. Und das Naheliegendste, was ihm in den Sinn kam, war, ich möchte sterben. Das ist doch eine wunderbare Lösung. Dann habe ich wieder Gemeinschaft mit Gott. Aber dieser Wunsch erfüllt sich für ihn nicht. Gott entscheidet, Elia, du musst noch auf dieser Erde bleiben. denn du hast eine Aufgabe. Ich denke, so ist es auch bei uns. Auch wir haben hier eine Aufgabe. Und wir merken in dieser Begebenheit, dass Gott ihn nicht verlässt, sondern er kümmert sich weiter um ihn und lässt ihn seine Gegenwart spüren. Aber nicht in gewaltigen Werken, in herausragenden Dingen, die er erlebt hat, sondern das, was Elia hier erlebt, das ist ein ganz sanftes Handeln. Eher unscheinbar im Vergleich zu dem, was er vorher bei dieser Opferung dieses Stieres erlebt hat. Zum einen finden wir hier in dieser Geschichte eine sanfte Berührung eines Engels. So haben wir das gelesen. Und es ist die alltägliche Gabe dieses Brotes. Und auf der anderen Seite, am Ende der Geschichte, war es dieses sanfte Sausen, mit dem Gott ihm begegnet ist. Ich denke, es ist sicherlich auf der einen Seite absolut genial und wunderbar, wenn wir mit Gott Großartiges erleben. Aber ich möchte uns an diesem Morgen Mut machen. Es sind nicht immer nur diese herausragenden Ereignisse, die uns vielleicht auch emotional in eine wunderbare Stimmung versetzen, in denen wir Gott erleben. Sondern ich möchte uns Mut machen, dass wir darauf Acht haben, auf die kleinen Dinge zu achten. In diesen kleinen Dingen Gott wahrzunehmen. Denn eins ist sicher, nach jedem großartigen Erlebnis, was wir mit Gott haben und was sicherlich zu Recht seinen Platz hat, kommt immer wieder der Alltag. Wie im ganz normalen Leben. Nach dem großen Festmahl zu Weihnachten kommt der Alltag wieder mit Bratkartoffeln und Nudeln. Das ist so. Und so kommen auch nach ganz tollen Dingen, die wir mit Gott erleben, kommt wieder der Alltag. Aber ich möchte uns Mut machen, denn auch in diesem Alltag begegnet uns Gott. Vielleicht ist es nicht immer so deutlich zu spüren, wie ein großartiges Ereignis. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten. Es ist wie die Berührung durch den Engel. Und so eine Berührung durch einen Engel, das können ganz vielfältige Dinge sein. Das kann ein Mensch sein, der uns einfach mal in den Arm nimmt, wenn man ihn braucht. Es kann ein Schmetterling sein, der fliegt vorbei und wir haben so ein Lächeln im Gesicht. Wir freuen uns darüber, wie wunderbar Gott seine Schöpfung gemacht hat. Es kann ganz einfach der Dank dafür sein, dass Gott uns Tag für Tag versorgt. Mit Brot, wie hier den Elia unter diesem Wacholder. Der Freund, der uns zur Seite steht. Die Gebete, die uns begleiten, wenn wir Prüfungen haben. Wie war es übrigens diese Woche? So lala. Wir sind sicher, dass Gott auch da an deiner Seite gestanden hat. Das können die Gebete sein, die den Dan begleiten, wenn er auf den Philippinen unterwegs ist. All diese Dinge, das sind Berührungen eines Engels. Man muss sich aufmachen, um diese Begegnung mit Gott zu erleben. Begegnungen in der Stille, so wie Elia zum Berg Horeb kam. Begegnungen in der Stille, wenn wir in seinem Wort lesen. Oder wenn wir zusammenkommen, wie heute, um Gott zu loben, ihn zu preisen. Natürlich ist es leichter, Gottes Gegenwart zu erleben, wenn man große Wunder sieht, wenn man Gebetserhörungen erlebt. Aber ich sagte es schon, das sind so einzigartige, großartige Geschenke, aber nicht immer ein Dauerzustand. Und deshalb möchte ich euch ermuntern, nicht nach diesen großartigen Gotteserlebnissen zu hecheln und vielleicht enttäuscht und frustriert zu sein, wenn sie nicht passieren, sondern nach den kleinen Dingen in eurem Leben Ausschau zu halten. Denn ich denke, diese kleinen Begegnungen, diese leisen Begegnungen, die tun unserer Seele gut. Wenn wir Großes mit Gott erleben, dann können wir dafür dankbar sein. Aber wir brauchen nicht enttäuscht zu sein, wenn wir es nicht erleben, sondern es gibt so viele Kleinigkeiten. Und das finden wir auch bei Menschen in der Bibel. Auch sie waren nicht nur immer auf so einem Dauerhoch, sondern auch sie haben Gott in ihrem Alltag erlebt. Ich denke, dass eins bleibt, dass wir Gott, unseren Herrn, darum bitten können, auch im Gebet, ihn immer wieder neu zu entdecken in den vielen Kleinigkeiten, sensibel dafür zu sein, wo er uns begegnet, wo er uns berührt. Ich denke, darüber dürfen wir uns freuen. Und ich möchte schließen mit einem Vers, und dieser heißt: Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, bewahre euer Herz und Gedanken in Christus Jesus. Und dass wir es immer wieder neu erleben, wenn wir ihm begegnen.